Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Gute Wissenschaft braucht verlässliche Arbeitsbedingungen. So steht das im Koalitionsvertrag der Ampel. Und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger findet, mit der Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes hat man da eine gute Lösung gefunden.
Wir haben zwei Seiten, zwei Pole zusammenzubringen. Das eine ist natürlich die Planbarkeit von Karrieren, gerade dann auch in der Postdoc-Phase. Da hat man ja schon auch einige Zeit im Wissenschaftssystem verbracht. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Erneuerungs- und Wettbewerbsfähigkeit, weil das Wissenschaftssystem von besten Auslese- und Freiräumen lebt.
Das hat sie heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gesagt, nachdem junge Wissenschaftler ja schon seit Jahren auf eine Neufassung der Befristungsregelung drängen. Geht die Reform jetzt in den Bundestag? Aber wirklich glücklich sind viele Betroffene und Parlamentarier mit diesem Kompromiss nicht. Das vertiefen wir gleich. Und wir erfahren unter anderem, warum ein internationaler Jugendaustausch dann erfolgreich ist, wenn man mindestens 3 Schimpfwörter auf der anderen Sprache gelernt hat. Internationale Austauschprogramme für Jugendliche und für Studierende. Das heute ein weiterer Schwerpunkt bei Campus und Karriere. Und ich bin Josephine Schulz. Hallo, schön, dass Sie zuhören. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna hat vor etwas mehr als 3 Jahren alles angefangen. Eine breite Bewegung junger Wissenschaftler, die stabile Arbeitsbedingungen gefordert haben. Die Ampelregierung hat gesagt, ja, wir haben verstanden und hat sich an die Überarbeitung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gemacht. Dieser Reformprozess hat sehr lange gedauert. Es gab zwischendurch Entwürfe, die dann wieder verworfen wurden, weil es so viel Kritik gab. Aber jetzt kommt der fertige Entwurf der Regierung in den Bundestag. Heute beugen sich die Abgeordneten am Abend zum ersten Mal darüber. Zentrale Punkte dieses neuen Gesetzes sind, es soll unter anderem Mindestvertragslaufzeiten geben, sowohl für Promovierende als auch für Postdocs, um solchen Kurzzeitverträgen von ein paar Monaten ein Ende zu bereiten. Und dann geht es um die Höchstbefristungsdauer, also über wie viele Jahre jemand immer wieder befristet beschäftigt werden darf. Die liegt aktuell bei jeweils 6 Jahren vor und 6 Jahren nach der Promotion und soll in der Postdoc-Phase auf 4 Jahre verkürzt werden. Und zusätzliche 2 Jahre Befristung danach sind nur dann möglich, wenn es eine Zusage oder Klarheit darüber gibt, welche feste Perspektive die Person dann an der Hochschule bekommt. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Nicole Gohlke, Sprecherin für Bildung und Wissenschaft der Linken im Bundestag. Und sie sitzt auch im Bildungsausschuss, der sich jetzt maßgeblich mit diesem Gesetz beschäftigen wird. Frau Gohlke, das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ist, die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu verbessern. Wird diese Reform diesem Versprechen gerecht?
Also viele aus der Wissenschaftscommunity haben ja das, was jetzt vorliegt, als Gesetzentwurf als Verschlimmbesserung bezeichnet. Und ich glaube, dieser Interpretation kann ich mich als Linke auch ganz gut anschließen. Es gibt kleine, vorsichtige Verbesserungen, die sind aber relativ zaghaft, sind auch sehr vorsichtig formuliert. Das sind alles Kann- und keine Muss-Formulierungen. Wer das in Gesetzestexten kennt, der weiß, das entfaltet nicht immer eine große Wirkung. Aber das Schlimme ist, dass die große Frage, die eigentlich für alle im Raum steht, also was passiert mit denjenigen, die eine abgeschlossene Promotion haben und eigentlich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler in der Wissenschaft arbeiten wollen? Für diese Gruppe hat sich es tatsächlich verschlechtert, die Situation, weil deren Befristungszeit einfach verkürzt wurde, was für die Leute einfach nur am Ende mehr Druck in der Arbeit bedeutet.
Genau, also da sprechen Sie diese 4+2 Regelung für die Postdocs an, dass jetzt maximal 4 Jahre befristet werden darf und dann können eventuell noch 2 Jahre obendrauf kommen, wenn es dann aber wirklich eine Anschlusszusage gibt. Früher Klarheit, ob es eine feste Perspektive gibt, das ist es ja im Grunde. Die Leute werden weniger lange in dieser Unsicherheit gehalten. Warum ist das schlecht?
Naja, die Situation ist ja einfach die, dass die Wissenschaft insgesamt zu wenig feste Stellen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorhält. Und zwar auch für diejenigen, die eigentlich wirklich Daueraufgaben in der Wissenschaft übernehmen. Also den ganzen Bereich der Lehre, viel aber auch der grundständigen Forschung, aber natürlich auch Arbeiten wie die Wissenschaftskommunikation. Also eben Daueraufgaben, die immer zu bewerkstelligen sind in Betrieben wie der Hochschule oder außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen. Und dort gibt es in der Regel zu wenig Stellen für genau diese Aufgabenbereiche und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden eben mit nur befristeten Jobs abgespeist. Und ich glaube, was den Leuten helfen würde und worauf wir als Linke auch immer gedrungen haben, ist, dass einfach diese Stellen entfristet werden und dass da auch dauerhafte Stellen dafür geschaffen werden.
Nun betont die zuständige Ministerin Bettina Stark-Watzinger immer wieder dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das kann keine festen Stellen an Unis schaffen. Das ist nicht die Aufgabe dieses Gesetzes, sondern das regelt nur die Rahmenbedingungen. Bedingung der Befristung. Wenn man jetzt sagt, wir wollen möglichst gar keine Befristung mehr nach der Promotion, so wie Sie das tun, sondern nur noch unbefristete Festanstellung, gleichzeitig werden diese Stellen aber nicht im großen Maßstab geschaffen, erweist man den Wissenschaftlern damit nicht einen Bärendienst mit dieser Forderung, weil dann einfach ganz viele von ihnen gar keine Zukunft in der Wissenschaft haben werden, weder befristet noch unbefristet.
Ja, die Problematik ist natürlich, die ist uns ja seit langem bekannt. Wir haben ja das Problem seit fast 20 Jahren. Und wir weisen natürlich da auch seit 15, 20 Jahren darauf hin, dass es natürlich an mindestens zwei Stellschrauben was verändert werden muss. Das eine ist die gesetzliche Grundlage, dass die Einrichtungen und die Leitungen einfach nicht in der Lage sind, nur befristete Jobs zu vergeben. Darüber hinaus müssen feste Stellen geschaffen werden. Das funktioniert nur, wenn auch wirklich mehr Geld ins System kommt. Das heißt, wenn der Bildungshaushalt, der Forschungshaushalt auch so ausgestattet wird, dass die Hochschulen in der Lage sind, damit auch feste Stellen zu schaffen. Aber beides, darauf möchte ich hinweisen, liegt auch in der Verantwortung der Ministerin. Das ist auch in der Verantwortung der Länder. Aber natürlich hat der Bund hier auch eine Aufgabe. Und was wir hier jetzt halt seit langem erleben, ist, dass immer, wenn es darum geht, die gesetzlichen Grundlagen für gute Arbeit in der Wissenschaft zu verbessern, dann wird darauf hingewiesen, dass damit aber gar keine feste Stelle geschaffen werden kann, obwohl die Politik gleichzeitig seit vielen Jahren verhindert, dass sozusagen auch Geld ins System kommt, mit denen feste Stellen geschaffen werden können. Und ich wollte auch noch darauf hinweisen, also wir sind uns auch als Linke natürlich völlig bewusst, dass es in der Wissenschaft befristete Stellen geben muss. Also es ist ja völlig klar, es gibt Projektarbeit, es gibt Drittmittel, es gibt befristete Aufträge sozusagen, ne, wo völlig klar ist, das Projekt endet einfach irgendwann. Davon lebt auch die Wissenschaft, auch von solchen Impulsen und von solchen Aufträgen. Worum es uns geht, ist, dass insbesondere auf haushaltsfinanzierten Stellen muss die dauerhafte Anstellung der Standard werden und darf nicht sozusagen der Einzelfall bleiben.
Aber was hätten Sie sich dann konkret als eine Regelung für die Postdocs gewünscht? Also vorher haben ja alle gesagt, 6 Jahre immer wieder Befristung ist viel zu lang. Jetzt sagen Sie, 4 Jahre ist viel zu kurz. Was hätten Sie da konkret vorgeschlagen?
Na, in unserem Vorschlag, wir haben auch einen Antrag eingebracht, der auch heute Abend nochmal bei der ersten Lesung jetzt vorliegen wird. Und in diesem Antrag formulieren wir einmal die Idee, dass tatsächlich diejenigen, die auf haushaltsfinanzierten Stellen Daueraufgaben bewerkstelligen, auch eine entfristete Stelle bekommen. Und dass diejenigen, die auf Drittmittelstellen und drittmittelfinanzierten Stellen arbeiten, dass die Mindestvertragslaufzeiten bekommen. Die müssen sich an dem orientieren, wie lang ein Projekt läuft und dürfen 2 Jahre nicht unterschreiten.
Es gab ja auch immer wieder Kritik aus den Reihen von Regierungsparteien. Bildungspolitiker der SPD und Grünen waren da auch nicht immer so glücklich mit allen Details dieses Gesetzes, unter anderem auch mit den Postdoc-Regelungen, über die wir jetzt gesprochen haben. Anderes Thema ist die Tarifsperre. Wo sehen Sie da noch realistische Möglichkeiten für Änderungen bei den Beratungen jetzt im Bundestag?
Naja, ehrlich gesagt ist es bei diesem Thema so wie bei vielen anderen Themen bei der Ampel. Die sind schon ein Stück weit verhakt und deswegen hat ja auch sozusagen jetzt so wahnsinnig lange Zeit gar nichts zu diesem Thema stattgefunden. Es ist ja jetzt quasi kurz vor Schluss, dass das Thema überhaupt nochmal angefasst wird. Ich würde mir im Sinne der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr wünschen, dass dieses Gesetz einfach nochmal wirklich überarbeitet wird.
Also heißt das, Sie würden die Reform lieber komplett scheitern lassen in dieser Legislaturperiode, als jetzt an diesem Entwurf vielleicht noch minimale Verbesserungen durchzusetzen?
Als ich meine Rede für heute Abend geschrieben habe, habe ich gesagt, es ist beides keine Option. Weder ein verschlimmbessertes Gesetz auf den Weg zu bekommen oder gar keine Reform hinzubekommen. Die Ampelregierung ist jetzt einfach in der Pflicht, im Sinne der Wissenschaft ein gutes Gesetz auf den Weg zu bringen. Die Zeit hat sie noch, die muss sie jetzt nutzen.
Das sagt Nicole Gulke, Bundestagsabgeordnete der Linken, zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, die heute Abend im Bundestag zum ersten Mal beraten wird. Heute ist das für junge Menschen ja sehr selbstverständlich geworden, sich innerhalb der EU, innerhalb des Schengen-Raums frei bewegen zu können, zum Arbeiten, zum Studieren oder auch zum Reisen. Ein Auslandssemester über Erasmus ist natürlich immer noch mit viel Bürokratie im Vorfeld verbunden, aber nichts im Vergleich zu dem, was vor 40 Jahren nötig war, wenn man in einem anderen Land studieren wollte. Und gerade über den eisernen Vorhang hinweg waren Austauschprogramme zwar nicht völlig unmöglich, aber unglaublich schwierig. In diesem Monat hat eine Organisation ihren Geburtstag gefeiert, die daraus entstanden ist, dass damals Studierende aus Deutschland und aus Polen kreativ geworden sind und auch sehr mutig, um polnischen Studierenden zu ermöglichen, nach Westdeutschland zu kommen. Martin Adam erzählt uns davon, aber nicht nur mit dem Blick in die Vergangenheit, sondern auch heute in Zeiten von Erasmus ist diese Organisation weiter aktiv und sieht sich aktuell mehr gebraucht denn je.
Eine Party in Warschau. Georg Ziegler ist umgeben von Freunden aus 40 Jahren. Auch wenn viele hier selbst gerade erst halb so alt sind. Aber sie alle sind Teil seiner Idee.
Mich haben polnische Kommilitonen, gefragt, kannst du uns helfen? Wie kommt man ein Stipendium nach Westdeutschland damals?
Georg Ziegler studiert Jura, Anfang der 80er in Freiburg. Er geht mit deutschem Stipendium nach Lublin studieren, in Polen, hinter den eisernen Vorhang. Seine polnischen Freunde aber können nicht in Westdeutschland studieren. Zwar lässt die Sozialistische Volksrepublik, anders als die DDR, die Menschen durchaus ausreisen, boykottiert aber alle offiziellen westlichen Stipendienprogramme. Also hat Ziegler eine Idee.
Da ich wusste, dass die Passpolitik sehr liberal war, wenn man eine Einladung vorlegen kann von jemand, der für die Kosten aufkommt, dachte ich, ja, da testen wir das jetzt einfach mal. Wir schreiben einfach mal eine Einladung. Also das war Fake. Ich habe Briefpapier ausgeliehen von der katholischen Hochschulgemeinde und habe einfach geschrieben, da ist ein Stipendium. Und dann bekamen die den Pass und ich bekam es mit der Angst zu tun.
6 Wochen später sind die ersten polnischen Studenten in Freiburg. Kleine Löcher in den eisernen Vorhang bohren, nennt Georg Ziegler das, und er bohrt weiter. Bald gibt es Stadtgruppen in ganz Westdeutschland. 30 Studierende, die je 20 D-Mark pro Monat spenden, ergeben ein Stipendium. Das war die Rechnung. Sie geben sich einen unaussprechlich bürokratendeutsch klingenden Namen, aber es ist die Abkürzung GFPS, die bis heute allen geläufig ist, die sich regelmäßig zwischen Deutschland und Polen bewegen. Jacek Jaskowiak zum Beispiel. Ende der 80er Stipendiat in Bielefeld, heute Stadtpräsident von Poznan. Das hat mir ermöglicht zu sehen, wie die Welt auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs aussieht. Ich habe zum Beispiel damals an der Uni zum ersten Mal 2 Männer gesehen, die sich geküsst haben. Später war ich der erste Stadtpräsident in Polen, der an einem Gleichheitsmarsch teilgenommen hat. In Zeiten, als die nationalpopulistische PiS-Partei in Polen Homosexuelle und queere Menschen und ganz Deutschland als Feindbild ausmacht. Jaskowiak setzt sich für Minderheitenrechte und die deutsch-polnische Nachbarschaft ein, auch dank GFPS, sagt er. Georg Ziegler ist da schon lange nicht mehr aktiv, muss er aber auch nicht, denn seine Idee wird weitergegeben, von Studierendengeneration zu Generation. Und sie wächst. 40 Jahre später hat die GFPS Gruppen in Deutschland, Polen, Tschechien, Belarus und der Ukraine mit Stipendien, Sprachkursen und Bildungsreisen im Programm, immer inklusive Freundeskreis vor Ort. Immer noch ehrenamtlich, immer noch abhängig davon, dass sich im nächsten Semester wieder jemand engagiert. In diesem ist es, neben vielen anderen, die 23-jährige Politikstudentin Julia Deckarm von der Uni Frankfurt am Main. Sie sagt, GFPS sei noch und gerade wieder wichtig.
Ich finde das selber sehr paradox, dass so viele junge Menschen in unserem Alter jetzt gerade AfD wählen, dass die Leute sich nicht mehr so bewusst sind, wie viel Gemeinschaft, wie viel Zusammenhalt eigentlich ausmacht, was das Leben mit Grenzen bedeutet.
Damals hätte die GFPS Löcher in Grenzen gebohrt. Heute würde sie verhindern, dass wieder Grenzen entstehen.
Über Austauschprogramme Grenzen abbauen statt aufbauen, auch gedankliche Grenzen oder zumindest kleine Löcher in Grenzen schlagen, wie wir das eben gehört haben. So verstehen Jugendaustauschprojekte auch heute ihre Aufgabe und sie fordern, gerade in Zeiten von wachsendem Nationalismus und Rassismus, mehr finanzielle Förderung statt weniger. Johannes Kulms hat diverse Akteure aus diesem Bereich getroffen.
Für Thomas Hetzer lässt sich sehr rasch feststellen, ob eine internationale Jugendbegegnung erfolgreich läuft.
Wenn am zweiten Tag die Jugendlichen mindestens 3 Schimpfwörter in einer anderen Sprache beherrschen.
Meistens sei dies der Fall, sagt Thomas Hetzer, der beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk das Förderreferat für den außerschulischen Jugendaustausch leitet. Natürlich will er qua Beruf, aber auch aus Überzeugung für die Völkerverständigung zwischen beiden Ländern trommeln. Aber eigentlich sei es doch egal, woher die Teilnehmenden einer Jugendbegegnung stammen, sagt Hetzer.
Hauptsache, der Fremde ist mal fremd in der Fremde und hat diese Erfahrung und bewährt sich dort auch und sieht, ich finde mich dort auch zurecht oder werde dort auch anerkannt.
Im vergangenen Jahr haben rund 58.000 Jugendliche an einer Austauschbegegnung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks teilgenommen. Zum Beispiel an Patenschaften zwischen Gemeinden beider Länder oder an einem Praktikum. Oder einem historischen Bildungsprojekt zur Erforschung der NS-Zeit. In diesem Jahr sind die Fördertöpfe des Deutsch-Polnischen Jugendwerks allerdings bereits erschöpft. Rund 10.000 Jugendliche werden deswegen voraussichtlich keine Mobilitätshilfe bekommen, sagt Hetzer. Knapp 11 Millionen Euro Budget hat das Deutsch-Polnische Jugendwerk heute, gespeist durch die Gelder aus Warschau und Berlin. Doch mindestens eine weitere Million sei nötig. Aber damit das geschehe, müssten sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik manche Klischees überdacht werden, fordert Hetzer.
Das Problem für den sozialen Jugendaustausch ist, dass es halt von vielen angesehen wird, als da machen die Jugendlichen mal auf Staatskosten Urlaub.
Auch die Jugendwerke, die den Austausch mit Deutschland nach Griechenland, Frankreich oder Tschechien betreiben, haben gebannt die Haushaltsdiskussionen im politischen Berlin beobachtet. Mitte Juli gab es endlich ein vorsichtiges Aufatmen, weil die befürchteten tiefen Einschnitte für die internationale Jugendarbeit nicht kamen. Die Proteste hätten offenbar Eindruck gemacht, sagt Frauke Muth.
Allerdings bin ich angesichts der sicherheitspolitischen Lage nicht sicher oder ich bezweifle, dass es große Erhöhungen gibt für uns. Ich glaube, wir müssen alle mehr für Defense und Security sozusagen ein bisschen den Gürtel enger schnallen.
Frauke Muth leitet die nationale Agentur Jugend für Europa und kümmert sich damit um die Verteilung der Mittel der EU-Kommission für Jugendarbeit in der Bundesrepublik. Von dem Mobilitätsstipendium Erasmus Plus haben womöglich schon einige gehört. Doch dahinter verberge sich viel mehr als nur ein Programm für Studierende.
Dass das Programm sich auch an Schulen, Schüler, Lehrer und Schülerinnen, Lehrerinnen, berufliche Bildung, Erwachsenenbildung und an Jugend, junge Menschen und Fachkräfte der Jugendarbeit richtet, das ist sehr wenig bekannt.
Fast 40.000 Jugendliche haben im vergangenen Jahr in Deutschland von einer Förderung durch die EU-Kommission für die Jugendarbeit profitiert. Doch insgesamt seien die Töpfe viel zu klein, um allen Jugendlichen des Kontinents die Teilnahme an einer internationalen Jugendbegegnung zu ermöglichen, weiß auch Frauke Muth.
Jemand in der Europäischen Kommission hat ausgerechnet, dass dafür die EU 5-mal so viel für Erasmus Plus ausgeben müsste, wie es bisher der Fall ist.
Mit einem parlamentarischen Abend hat Muth gemeinsam mit anderen Playern der internationalen Jugendarbeit diese Woche Abgeordnete des Deutschen Bundestags eingeladen. Mit dem Ziel zu zeigen, dass Investitionen in die internationale Jugendarbeit auch ein Beitrag zur Demokratieförderung seien. Damit dieses Konzept aufgeht, müssten allerdings viel stärker Jugendliche für den Austausch angesprochen werden, denen das Geld und das Reisen eben nicht in die Wiege gelegt werden. Thomas Hetzer vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk mahnt an, die Familien zu unterstützen,
die sich das normalerweise nicht leisten könnten oder noch schlimmer, die sich normalerweise gar nicht vorstellen können, dass eine internationale Mobilität was auch für diese Kinder und Jugendlichen wäre.
Doch gerade wenn die Fördersätze nicht erhöht werden, aber die Preise für Reisen und Unterkunft deutlich steigen, hängt die Teilnahme an einer Jugendbegegnung vor allem von einer Frage ab: wie dick das Portemonnaie der Eltern ist.
England war immer ein sehr beliebtes Ziel für ein Auslandssemester. Seit dem Brexit und seit Großbritannien aus dem Erasmus-Programm ausgestiegen ist, ist das zwar immer noch eingeschränkt möglich, aber deutlich schwieriger. Und wenn man ohne solche offiziellen Programme wie Erasmus in Eigenregie nach England geht zum Studieren, dann steht man schnell vor demselben Problem wie die heimischen Studierenden, denn die zahlen für ihr Studium häufig ein Vermögen. Und da überlegte sich der eine oder andere doch sehr genau, ob es das wert ist, sich dafür zum Beispiel zu verschulden. Franziska Hoppen über die finanziellen Sorgen britischer Studierender.
Studieren in England und Wales ist teuer, denn Universitäten dürfen bis zu 9.250 Pfund pro Jahr verlangen. Und das tun die meisten auch. Ein Bachelorabschluss kostet also insgesamt rund 28.000 Pfund, umgerechnet etwa 33.000 Euro. Und das sind nur die Studiengebühren. Obendrauf kommen tausende Pfund pro Jahr für Miete und Lebenshaltungskosten. Geld, das die meisten 18-Jährigen nicht mal eben auf dem Konto rumliegen haben. Und so ist es kein Wunder, dass die Frage, studieren oder nicht, für viele Schulabgänger eine existenzielle ist.
I don't want the debt when I can get paid and get the same qualification. Okay, yeah, the life experience might be a plus, but like I'm gonna be ahead if I don't go.
Erzählt diese Anfang 20-jährige Londonerin in einem Video der Online-Zeitung Joe, die sich vor allem mit Millennial-Themen beschäftigt, also auch mit teuren Studiengebühren. Sicher, studieren möge eine tolle Erfahrung sein, sagt die junge Frau, aber so viele Schulden habe sie nicht ansammeln, sondern lieber schon mal Geld verdienen wollen. Wer sich dennoch entscheidet zu studieren, und das sind gut 35% der 18-jährigen Briten, versucht dabei zu sparen, zum Beispiel indem er oder sie bei den Eltern wohnen bleibt.
I mean, one of the reasons I chose London is I get to stay at home, I live just a bit further out and I can just commute in, save a lot of money on other fees. I don't have to take as much other student finance.
Er studiere in London, erzählt dieser junge Mann, weil er so weiter zu Hause wohnen und Miete sparen könne. Für die Vorlesungen komme er in die Stadt gefahren, so habe er einen nicht ganz so hohen hohen Kredit abschließen müssen. Kredite können für die kompletten Studiengebühren und auch für einen Teil der Lebenshaltungskosten aufgenommen werden. Sie müssen erst ab einer gewissen Summe Gehalt zurückgezahlt werden. Doch weil die Kredite mit Zinsen laufen, stottern viele ihre Studiengebühren noch etliche Jahre später ab, so wie diese junge Frau.
I don't think I'll ever pay off my student loan. I don't think I ever will. And it's just like, for some people it's a debt that's in the back of the mind all the time.
Sie glaube schon fast nicht mehr daran, dass sie ihren Studienkredit jemals abbezahlen werde und kenne Leute, die ständig an ihre Schulden denken müssten. Gut, 1,8 Millionen Briten haben mindestens 50.000 Pfund Schulden durch Studienkredite. Wer das Geld nach 30 oder 40 Jahren, je nach Bedingungen, immer noch nicht abbezahlt hat, kriegt den Rest zwar abgeschrieben, trotzdem fürchten Universitäten, dass die hohen Kosten für viele ein Hindernis sind.
My particular concern is that people from backgrounds that weren't traditionally likely to go to university should get that opportunity.
Ihm liege vor allem am Herzen, dass auch junge Leute aus Familien, die nicht typischerweise studiert haben, diese Chance bekämen, sagt Alan Johnson, Kanzler der Universität Hull, im BBC-Interview. Denn Studierende aus Nicht-Akademiker-Familien machen vor allem in den besseren Universitäten immer noch nur einen geringen Teil aus. Nebenbei arbeiten, um das Studium zu finanzieren, müssen mittlerweile aber die Mehrheit der Studis. Laut einer Umfrage vom Think Tank Higher Education Policy Institute haben rund 56% aller Studierenden im Vereinigten Königreich einen Job und arbeiten im Schnitt 14,5 Stunden pro Woche.
Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Josephine Schulz. Danke Ihnen fürs Zuhören und noch einen schönen Nachmittag wünsche ich.